Polish Radio External Service.
To Warszawa. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks mit seiner Sendung am Samstag, dem 8. Februar. Mein Name ist Adam Linzer. Hallo und herzlich willkommen. In den sozialen Medien werden wir regelmäßig mit ihr konfrontiert. Russische Desinformation, die teils über Konten mit ein paar Freunden und null persönlichen Informationen verbreitet wird. Von sogenannten Internet-Trollen also. Diese sind am einfachsten zu enttarnen. Manchmal haben aber auch seriöse Redakteure Probleme, objektive Informationen von manipulierten Inhalten zu unterscheiden. Auf welch nuancierte Weise Informationen für Propagandazwecke missbraucht werden, darüber hat im Rahmen des Fakebusters-Podcasts Jakub Kukla mit Redakteur und Publizist Richard Herzinger gesprochen.
Dr. Richard Herzinger, Publizist, Autor, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Wir wollen heute unter anderem über russische, vor allem russische Desinformation sprechen. Wenn wir an dieses Wort, an diesen Begriff denken, dann bringen wir ihn meistens intuitiv mit den neuen Medien in Verbindung, vor allem mit den sozialen Netzwerken. Sind aber die etablierten Medien davor gut geschützt?
Nein, ich fürchte leider nicht. Wir können auch schon erkennen, dass sogenannte etablierten Medien eigentlich mehr oder weniger zu Sprachrohren der Kreml-Propaganda werden. Ich nenne da explizit die Berliner Zeitung, die einem Verleger gehört, der, ich muss es recht vorsichtig formulieren, gewisse Affinitäten zum Kreml hat. Und man findet dort auffällig oft massivst russische Desinformation. Aber auch in den etablierten Medien, in denen das nicht der Fall ist, die unabhängig sind, findet man doch immer wieder, wie schlecht gerüstet sie gegen Desinformation sind, wie sie Meldungen einfach weitergeben, die ganz offensichtlich in einem bestimmten Interesse verbreitet werden. Und es fehlt ein Frühwarnsystem, in dem sich die Medien zusammenschließen, um präventiv auch zu verhindern, dass diese Art von Desinformation durchgeht. Ich gebe ein Beispiel, ja, ein nebensächliches Beispiel, aber sehr bezeichnend dafür, wie das funktioniert. Deutsche Medien verbreiteten plötzlich die Überschrift »Putin unterstützt Harris«. In Wirklichkeit hatte Putin auf einer Pressekonferenz sich hämisch über Kamala Harris geäußert, zynisch gesagt, ja, die lacht doch immer so schön, wenn die so nett ist und so fröhlich, da wird sie ja auch so Russland nett sein und in diesem Sinne können wir sie nur unterstützen. Und dann wird aber durch die Medien sozusagen eine Schlagzeile getrieben, die sagt, Putin unterstützt Harris. Und das wiederum ist natürlich Futter für die Trump-Kampagne, ja, die ja lügnerischerweise unablässig behauptet, Putin unterstütze Biden. Ganz offensichtlich ist, und Putin das ja auch explizit immer wieder gesagt hat, dass sein Liebling Trump ist, ja. Oder eben auch, wenn Putin mal wieder irgendwo von Frieden oder von Verhandlungen gesprochen hat, ja, dann tauchen sofort Schlagzeilen auf. Putin befürwortet Verhandlungen, ja, oder jetzt zuletzt irgendwie Putin zu Gesprächen mit Scholz bereit. Dabei ist da überhaupt kein Newswert drin, sondern das ist immer wieder dasselbe, nämlich dass die russische Führung sagt, wir können morgen Frieden machen, das ist alles prima, wir können sofort verhandeln, nur muss die Ukraine kapitulieren, nur muss sie unter unseren Bedingungen sozusagen verhandeln, ja. Dennoch wird mit dieser Suggestion oder mit diesen Meldungen, Putin wolle irgendwie verhandeln oder wolle den Frieden, setzt sich in den Hirnen fest, dass der doch eigentlich ganz gerne verhandeln will. Und dass wir irgendwie sozusagen, oder vor allem Selenskyj natürlich, schuld sind, dass es nicht zu diesen Verhandlungen kommt. Und gegen diese subtile, oder sagen wir mal, es ist ja nicht so subtil, aber sozusagen diese Hilflosigkeit, genauso werden auch immer wieder Kreml-Propagandisten bekommen eine Bühne in den sogenannten etablierten Medien. Kürzlich war es der sogenannte russische Botschafter in Berlin, der im Deutschlandfunk, einem nationalen deutschen öffentlich-rechtlichen Radiosender, also die ein Interview mit ihm gemacht haben und die ja ohne jede Widerrede seine lügnerische Propaganda verbreiten konnte über die wahren Gründe des Krieges, weil Russland von den ukrainischen Faschisten angegriffen worden sei und so weiter und so fort. Und das wird dann einfach so gesendet. Hinterher gibt's dann halt irgendwie noch so eine Distanzierung oder sowas, die aber keinen mehr interessiert. Und das wird verkauft sozusagen unter so einem Objektivitäts- oder Ausgewogenheitsmaxime, ja, also dass gesagt wird, ja, das ist doch ganz gut, wenn man diese andere Seite mal hört, was die, wie die das eigentlich sieht. Würde man das mit einem Anführer des IS machen, würde man das mit einem Anführer der Al-Qaida machen, aber bei Russland soll das angeblich noch irgendwie sozusagen eine legitime Argumente sein. Das sind alles Indikatoren dafür, dass die Medien völlig unvorbereitet sind in jeder Hinsicht auf den Ansturm dieser Desinformationsoperationen, mit denen wir es im Moment zu tun haben.
Wie siegt die prorussische Propaganda in solche Medien wie die Weltwoche oder die Berliner Zeitung durch? Ist es doch pro-politisches Handeln oder ist es Ahnungslosigkeit, Gedankenlosigkeit?
Ja, das hat bestimmt viele Ursachen. Also, weil sie übrigens die Schweizer Weltwoche erkennt, da tickert nichts zufällig durch, sondern das ist ein Kreml-Propagandablatt mit diesem Chefredakteur Roger Köppel, der ja sogar triumphale Interviews gemacht hatte mit der russischen Ministerin, ich komme jetzt nicht auf ihren Namen, die verantwortlich ist für die Entführung der ukrainischen Kinder und auch mit Haftbefehl gesucht wird vom Internationalen Gerichtshof. Dann hat Roger Köppel so eine Reise nach Russland und hat dann sozusagen die interviewt und wie toll sie doch ist und wie gut. Also Köppel, die Weltwoche, das ist ein explizites Kreml-Propagandablatt. Was jetzt sozusagen die neutrale Presse betrifft, gibt es sicherlich viele Ursachen dafür. Ein Punkt ist sicherlich, dass sozusagen der Nachrichtendruck es überhaupt nicht mehr erlaubt, irgendwelche Meldungen, die übrigens meistens über Nachrichtenagenturen, da müsste man mal genauer hingucken, was die Nachrichtenagenturen eigentlich so alles verbreiten. Und das wird dann halt einfach so übernommen, ja, weil da gar kein Personal ist oder gar keine Zeit ist, um das in irgendeiner Weise zu überprüfen. Generell eigentlich halt der Konkurrenzdruck immer mehr zunimmt innerhalb der Medien und man irgendwie auf sich aufmerksam machen muss. Und wenn man halt dann irgendwie mal so eine ganz andere Meinung bringt, dann hat man eben den Doppeleffekt, dass man einerseits als furchtbar liberal dasteht, ja, dass man eben so ein breites Meinungsspektrum hat und dass man Aufmerksamkeit erregt damit, ja, als besonders interessant gilt. Leider gibt es keine Mechanismen innerhalb der Medien, gibt es auch keinen ausreichenden Reflexionsgrad innerhalb der Redaktionen, so etwas erstmal zu hinterfragen, einzuordnen und möglicherweise eben dann auch als gezielte Desinformation zu erkennen. Das müsste sich grundlegend ändern. Da müsste es im Grunde ein gemeinsames Gremium geben. Da müsste es wirklich eine Schulung auch geben, irgendwie dafür, wie man so etwas erkennt. Und eben auch den Willen, dann auch darauf zu verzichten. Das heißt, wenn das vielleicht den einen oder anderen Klick mehr bringt oder so. Aber hier ist wirklich eine riesige Schwachstelle, die natürlich vom Kreml erkannt worden ist und auch systematisch ausgenutzt wird. Und es gibt ja auch diese, nebenbei noch gesagt, diese sogenannte Doppelgängerkampagne, dass sie eben so täuschend echt seriöse Zeitungen nachmachen und darauf sozusagen Fehlinformationen verbreiten. Und auch hier wird zu wenig getan, um so etwas zu bekämpfen. Und es ist auch schwierig, natürlich es zu bekämpfen, weil wir haben ja Meinungsfreiheit und so weiter. Aber wie gesagt, das ist nach wie vor eine ganz, ganz große Schwachstelle für diesen Desinformationskrieg, muss man ja sagen, der gegen unsere Demokratie geführt wird.
Sie haben gesagt, dass die Medien eigentlich auf den massiven Ansturm der russischen Propaganda unvorbereitet sind. Wie sieht es mit den Lesen, mit den Zuschauern, Zuhörern aus? Ist das deutschsprachige Publikum gegen diese Propaganda immun?
Nein, ganz bestimmt nicht. Wir haben es hier mit mehreren tiefgreifenden Problemen zu tun. Wir haben natürlich eine Informationsüberflutung, die einerseits im Grunde eigentlich eine Gehirnwäsche bewirkt. Eigentlich, dass man so viele Nachrichten und Meldungen hat, dass man sie gar nicht mehr einordnen kann und dass sie irgendwo in den Orkus verschwinden, ja? haben wir aber gleichzeitig das Phänomen, dass sich bestimmte Dinge einfach festsetzen, dann als Wahrheit irgendwie genommen werden und dann im Grunde eigentlich so einsickern in das Bewusstsein. Beispiel ist zum Beispiel, die Ukraine kann niemals einen Krieg gegen Russland gewinnen. Das ist unmöglich. Ja, das ist der erste gigantische Propagandaerfolg Russlands. Ich habe irgendwo mal eine europaweite Umfrage gesehen. Ich weiß nicht, ob es zutrifft, aber demnach waren nur 10% der Europäer der Meinung, die Ukraine könnte diesen Krieg gewinnen. Und wenn sich das einmal festgesetzt hat, dann ergibt sich für die Propaganda riesige Felder, weil dann, wenn das angeblich nicht möglich sein soll, dass man so eine Atommacht kann man nicht besiegen oder so, das ist auch so eine gängige Rede, die natürlich völliger Unsinn ist, weil die USA sind in Vietnam besiegt worden, zum Beispiel die Sowjetunion ist in Afghanistan besiegt worden, ja. Aber trotzdem wird es immer wieder wiederholt und setzt sich dann sozusagen als vorgefasste Meinung im kollektiven Bewusstsein eigentlich als Tatsache durch, ja. Und dann kann man eben sagen, ja, wenn die Ukraine den Krieg nicht gewinnen kann, dann müssen wir doch irgendwie nach Verhandlungswegen suchen, nicht? Also es gibt hier keine Immunität. Es kommt aber auch noch ein anderes strukturelles Problem unserer Gesellschaft überhaupt dazu, weshalb unsere Gesellschaften so anfällig sind für diese Desinformation. In den letzten Jahrzehnten ist das Bewusstsein dafür geschwunden, was der Unterschied zwischen wahr und falsch ist. Zwischen gut und böse sowieso, ja, das ist nicht mehr so en vogue gewesen zu sagen, es gibt eine Wahrheit und es gibt eine Lüge, sondern es gibt doch viele Wahrheiten. Das war so ein bisschen die Botschaft immer. Ich will das jetzt nicht alles auf die postmoderne Philosophie schieben, ja. Die hat ja eigentlich auch nur wiedergegeben, was in der Gesellschaft so los war. Aber das ist natürlich ein ganz starker Faktor. Diese Bezweiflung, dass es irgendwie eine objektive Wahrheit gibt, dass es irgendwie objektive Fakten gibt, sondern jeder hat so halt so seine Wahrheit. Und deswegen haben Sie, glaube ich, wenn Sie in so einer Talkshow Frau Wagenknecht sehen, ja, und da sitzt eine Expertin und weist ihr Punkt für Punkt nach, dass sie lügt oder dass sie falsche Fakten verbreitet. Das war in dem einen oder anderen Fall mal so. Da merken Sie, das hat überhaupt keinen Effekt. Das bewirkt gar nichts bei der Wählerschaft oder so, weil die Haltung ist eher, naja, die hat ihre Wahrheit, die hat ihre Fakten, die haben ihre Fakten und ihre Wahrheit. Und lügen tut doch eigentlich jeder mal. Also die Amerikaner lügen doch auch. So, dass das eben im Grunde egal ist, ja. Oder, dass es gar nicht mehr das Instrumentarium gibt in den Hirnen, das zu unterscheiden. Und das als eine wichtige Unterscheidung überhaupt wahrzunehmen, ob ein Fakt stimmt oder nicht. Sondern es ist eben so eine weit verbreitete Relativierung, die in unseren Gesellschaften eigentlich seit Jahrzehnten stattgefunden hat und von dieser Propaganda- und Desinformationsmaschinerie der totalitären Mächte natürlich sofort erkannt worden ist und massiv ausgenutzt wird. Ja? Denn das ist ja auch die Botschaft, die Sie eigentlich verbreiten wollen. Das ist die Botschaft, die der Kreml in die Welt bringen will. Es gibt keine Wahrheit, es gibt keine Lüge, es gibt keinen Unterschied. Ja, ich befürchte, dass sozusagen gar nicht mal, was da jetzt behauptet wird. Also wenn irgendwie eine Desinformation gebracht wird, irgendwie Frau Baerbock hat 500 Millionen Euro auf dem Konto oder so, ja. Das sind so Sachen, die ununterbrochen reingepumpt werden, ne, in unser. Das verfliegt dann aber wieder so. Aber irgendwie bleibt hängen, ja, die hat doch bestimmt auch Dreck am Stecken. Also dieser Relativismus, nicht? Das ist, eigentlich hat doch niemand absolut recht und niemand lügt absolut. Alle lügen doch irgendwie ein bisschen und deswegen ist es auch gar nicht so wichtig. Und deswegen prallt auch diese klassische Aufklärung, Fakten zu präsentieren und zu beweisen, dass der Kreml und seine Agenten wie die Frau Wagenknecht falsche Fakten verbreiten. Deswegen verpufft das eigentlich. Weil das Instrumentarium oder sagen wir mal, das gar nicht da ist bei den Rezipienten, das als relevante Frage wahrzunehmen.
Lange Zeit hat man in Europa, aber nicht nur in Europa, den
Einfluss der russischen Propaganda auf die Öffentlichkeit unterschätzt. Wieso denn eigentlich? Was waren die Gründe? Wollte man keinen Streit mit Moskau oder hat man geglaubt, dass es gar keinen Einfluss auf die Politik haben wird?
Ja, ich glaube, da trifft beides zu. Also natürlich muss man das im Kontext dieser Beschwichtigungspolitik gegenüber Russland sehen. Man wollte denen halt nicht zu sehr vor den Kopf schlagen, ja, indem man ihnen sagt, sie führen hier einen Desinformationskrieg und wir müssen Maßnahmen dagegen ergreifen. Also man scheute die Konfrontation mit Russland in jeder Hinsicht und eben auch auf dieser Ebene. Dann gab es eine Form von Überheblichkeit, von Selbstzufriedenheit. Ja, gegen unsere demokratische Öffentlichkeit, da kommt doch so, solche plumpen Manöver kommen doch da gar nicht an, ja. Das sind doch nur irgendwelche Minderheiten, die das vielleicht ernst nehmen oder so, ja. Also eine Unfähigkeit eigentlich, das Gefahrenpotenzial dieser Art von Kriegsführung, und nicht dann das eben Kriegsführung, das sind überhaupt, das ist, hybride Kriegsführung, diese Desinformationsoperation. Dann gab es auch dieses Standardargument, wir dürfen den Putin doch nicht dämonisieren. Wenn wir das schreiben, dem dann viel zu viel Macht zu, ja, wenn wir das als ernste Gefahr betrachten, und dann tun wir doch das, was der eigentlich will. Ja, der will doch irgendwie den Eindruck erwecken, dass er so mächtig ist, und wir sollten da gar nicht drauf eingehen, besser ignorieren. So, das war eine sehr, sehr weit verbreitete Haltung all die Jahre. Das ist natürlich absolut fatal, weil man überhaupt nicht begriffen hat, mit welchem Feind man es da zu tun hat, dass die vielleicht keine so guten Autos wie wir herstellen können und vielleicht nicht so eine tolle Wirtschaft aufbauen können wie wir, aber dass die in Desinformation, in der Bewusstseinsmanipulation, dass sie da absolute Meister sind. Ja, das haben die noch von der alten Sowjetunion, von dem KGB übernommen und weiter ausgebaut, und wir haben einfach aufgehört. Im Kalten Krieg waren wir noch bis zum gewissen Grad darauf vorbereitet, und wir haben einfach aufgehört und haben gesagt, nee, das ist doch jetzt gar kein Kalter Krieg mehr, das kann ja gar nicht sein. Und so hat man eben diesen Charakter dieses putinistischen Systems und seiner aggressiven Ambitionen vollständig unterschätzt oder bewusst heruntergespielt, wie man es überhaupt mit diesem System gemacht hat. Nicht? Also das ist auf jeder Ebene, sowohl der politischen, der militärischen, wie auch eben der Frage der Informationspolitik. Auf allen Ebenen hat man dieses System unterschätzt und unterschätzen wollen, weil man unbedingt daran glauben wollte, dass es eigentlich im Grunde eine gute, willige Macht ist, wenn man sie richtig behandelt und beachtet, und dann werden sie auch wieder freundlich werden, ja. Das rächt sich jetzt bitter, weil man eben auf allen Ebenen keine Verteidigungsfähigkeit entwickelt hat dagegen.
Sind in einem solchen Informationskrieg Demokratien verwundbarer? Hätte man, sagen wir, Sarah Wagenknecht in eine Talkshow nicht eingeladen, würde sie sofort Kritik erheben, man greift nach Zensur.
Ja, das ist ganz sicherlich der Fall, und das muss man halt auch bei all dem, was ich jetzt bisher gesagt habe, immer dazu sagen. Das ist eine strukturelle Schwachstelle der Demokratie, denn wir wollen ja nicht die Meinungsfreiheit abschaffen. Und unter dem Tarnmantel der Meinungsfreiheit werden ja alle diese Desinformationen in die Öffentlichkeit gepumpt. Das heißt, wir stehen eigentlich vor einer epochalen Herausforderung, dass wir Schutz- und Verteidigungsmechanismen gegen diese Desinformation entwickeln müssen, auch mit strafrechtlichen Mitteln und mit allem im Grunde, was dem Rechtsstaat zur Verfügung steht, ohne dass wir eine Einschränkung oder der Meinungsfreiheit riskieren oder provozieren.
Das heißt, wer lügt, wird zur Rechenschaft gezogen.
Genau, zumindest muss er dann mit Konsequenzen rechnen, in der Öffentlichkeit das nicht wiederholen zu dürfen. Wahrscheinlich ist aber eben auch tatsächlich die Hauptaufgabe gar nicht das staatliche Handeln. Also das ist dann gefragt, wenn nachgewiesen wird, oder sagen wir, die staatlichen Organe müssen recherchieren und nachweisen, woher so etwas kommt. Also wenn man nachweisen kann, dass eine Desinformation eingespeist worden ist von einer russischen Trollfabrik, dann kann man das eben auch verbieten oder unter Strafe stellen. Hier geschieht auch viel zu wenig. Also es müsste viel mehr Recherche geben, sowohl was die Medien betrifft, aber was vor allem eben auch Staatsanwaltschaften, andere staatliche Organe betrifft. In der großen Grauzone, ja, in der das nicht nachweisbar ist, dass das eine gezielte Operation ist, ist die Gesellschaft gefragt, die Bürgergesellschaft gefragt, sind eben, wie schon gesagt, die Medien gefragt, sind alle Bereiche eigentlich der Gesellschaft gefragt, Abwehrmechanismen zu entwickeln gegen diese Art von Instrumentalisierung, die mit ihnen dann geschieht. Also es ist, glaube ich, primär eine Frage, dass das Bewusstsein geweckt wird der Gesellschaft für dieses Problem und für eine aktive Selbstschutzmaßnahmen dagegen, selbstverantwortlich entwickelte und die Bereitschaft auch immer laut und deutlich zu widersprechen, wenn einem derartiges begegnet, um eben das Bewusstsein zu wecken dafür, wie verwundbar wir sind für diese Art von Angriffen.
Wie wichtig ist in diesem Informationskrieg aus der Moskauer Perspektive Deutschland und inwieweit kann man tatsächlich die öffentliche Meinung mit Propaganda, mit Desinformation steuern?
Ja, in dieser Hinsicht sind die Putinisten klassische Leninisten, denn bereits Lenin sagte ja, wer Deutschland hat, hat Europa. Und das war auch die Politik der Sowjetunion über den ganzen Kalten Krieg hinweg. Also Lenin rechnete bereits fest damit, dass die nächste Revolution in Deutschland stattfindet, die nächste kommende, dass dann eben dass der Durchbruch zur Weltrevolution ist. Die Sowjets haben immer darauf gezielt, Deutschland herauszubrechen aus dem westlichen Bündnis, um so den Abzug der Amerikaner zu bewirken und sozusagen, wenn Deutschland als das mächtigste Land in Europa, als das zentrale Land in Europa, russlandfreundlich geworden ist, dann folgt der Rest Europas auch nach. Da gibt es auch so eine gewisse mythische Verehrung eigentlich Deutschlands auf der russischen Seite, die ist spiegelbildlich zu der mythischen Verehrung, die in Deutschland den Russen immer so entgegengebracht wurde. Das ist eben der eine Grund grundsätzlich, warum Russland tatsächlich erwiesenermaßen seinen Desinformationskrieg auf Deutschland konzentriert im Moment. Aber auch eben, weil sie es als schwächstes Glied in der Kette ausgemacht haben, weil sie irgendwie zu dem Schluss gekommen sind, diese Friedensliebe, die in Deutschland da jahrzehntelang sozusagen absolut gesetzt wurde, der Widerstand gegen die NATO-Nachrüstung in den 80er Jahren, die in Deutschland extrem stark war, also da vorübergehend eine Mehrheit der Bevölkerung sogar gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen, NATO-Mittelstreckenraketen war. Und damals wurde das von Kohl entgegen die Mehrheit der öffentlichen Meinung durchgesetzt. Ja, das darf man nicht vergessen. Und das haben auch die Russen nicht vergessen, dass Deutschland eben auf diesem Gebiet sehr anfällig ist für falsche Friedenspropaganda. Dass diesen Wert des Friedens sozusagen so zu verabsolutieren, dass man nicht merkt, dass der von einer Macht missbraucht wird, dieser Begriff, die gerade einen Vernichtungskrieg führt. Und ich fürchte, dass der Kreml das nicht ganz falsch analysiert hat, dass sozusagen unter der Decke dieser Solidarisierung mit der Ukraine, dieser anfänglichen Solidarisierung und der propagierten Zeitenwende, dass in der Mehrheit der Bevölkerung nur sehr begrenzt wirklich sich verankert hat. Und dass diese alte Vorstellung, dass man mit Waffen keinen Frieden schaffen kann, ja, also Frieden schaffen ohne Waffen, dass der noch eben so stark dominierend ist in der deutschen Öffentlichkeit, dass man auf dieser Klaviatur wunderbar spielen kann, wenn man eben die russische Propaganda da verankern will. Und leider sehen wir das jetzt bei den jüngsten Wahlergebnissen und Tendenzen, dass sie da nicht falsch gelegen haben, dass sie da einen bestimmten Nerv treffen. Wir wollen es auch nicht übertreiben. Eine Mehrheit der Bevölkerung ist durchaus immer noch für die Unterstützung der Ukraine. Allerdings auch nur in Grenzen, nicht? Also wenn es dann um Taurus geht oder so etwas, da sind sie dann wieder dagegen. Also diese aus der Geschichte ja nicht unverständlichen, besonderen Verabsolutierung, ja, des Werts des Friedens um jeden Preis, der in Deutschland halt tief verankert ist, ist das zu erklären, dass sich Russland darauf konzentriert, hier also das schwächste Glied in der Kette sozusagen, Deutschland aus der Unterstützerfront für die Ukraine herauszubrechen.
Vor einiger Zeit hat es erneut einen Protest gegen den Auftritt von Anna Netrebko in Berlin gegeben. Die Intendantin sagte aber, Netrebko sei eine hervorragende Künstlerin. Netrebko selbst sagte mal, es täte ihr leid und man sollte Kultur und Politik nicht verbinden. Kann Kultur ebenfalls Träger von nationalistischen Inhalten werden?
Ja, selbstverständlich kann das das und tut es auch. Und das ist natürlich eine absolute Mystifikation und Verharmlosung, wenn man jetzt so tut, als gäbe es unter den Bedingungen des Putin-Regimes noch so etwas wie eine reine, unabhängige russische Kultur, die nicht affiziert ist von dieser barbarischen Herrschaft. Was davon übrig ist von einer solchen unabhängigen russischen Kultur, das sitzt jetzt im Exil, um glaubwürdig zu bleiben, damit diese unabhängige russische Kultur bleibt, bedarf es schon einer deutlichen, klaren Distanzierung von der putinistischen Barbarei. Und das ist eben von Netrebko nie gekommen. Ja, sie war auch nicht nur eine neutrale Figur dort all die Jahre, sondern sie hat ja aktiv auch die Putin-Politik unterstützt, hat die Annexion der Krim und die Invasion in der Ostukraine, in Donbass gefeiert. Und sie hat sich explizit von diesem Handeln niemals distanziert. Sie spricht allgemein davon, dass Krieg schlecht ist und schlimm ist. Und dass man damit unbedingt der Krieg aufhören sollte, ja. Aber das ist ein allgemein Platz, der in Wirklichkeit die Verantwortung nur verschleiert, als dass er irgendetwas, weil es ist nicht der Krieg, der irgendwas Böses da macht. Und es ist nicht dasselbe, wenn die Ukrainer ihre Existenz und ihre Freiheit verteidigen und wenn ein völkermörderischer Aggressor sozusagen versucht, sie auszurotten. Das ist also überhaupt gar keine Distanzierung oder keine Entschuldigung. Aber wir haben es hier eben generell mit einer Entwicklung zu tun in Deutschland, die das immer weniger sehen will, ja, die sich wieder festklammert an der Vorstellung, es gäbe doch eigentlich ein gutes Russland. Es seien so ein paar böse Männer, die da jetzt Schindluder treiben, sozusagen mit der russischen Nation. Und die großartige russische Kultur und die Künstler und so, die kann man doch in keiner Weise dafür verantwortlich machen. Aber wenn Sie dann mal Umfragen sehen, dann stellen Sie fest, was mit dieser Art von Distanzierung von dem Krieg zu halten ist. Denn es gab jetzt kürzlich von einer der letzten unabhängigen Meinungsforschungsinstitute in Russland eine Erhebung und da haben sich irgendwie, keine Ahnung, 80% der Russen gegen den Krieg ausgesprochen. Die sagten, der Krieg sollte unbedingt schnellstens aufhören, aber mit dem Sieg Russlands. Die Ukraine muss kapitulieren. Und da haben wir ja auch wieder die Problematik unserer hiesigen sogenannten Friedensbewegung, ja, die halt dieses Wort Frieden missbraucht und benutzt. Das ist ja das meist missbrauchte Wort überhaupt, das es gibt, um in Wirklichkeit ihre eigenen kriegerischen Ziele durchzusetzen.
Dr. Richard Herzinger, Publizist, Autor, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Über russische Desinformation, manchmal auch in Mainstream-Medien, hat Jakub Kuklar mit Redakteur und Publizist Richard Herzinger gesprochen. Und das war's auch schon in der heutigen halben Stunde aus Warschau. Auf Wiederhören sagt aus der polnischen Hauptstadt Adam Nengso. Danke fürs Dabeisein und do usłyszenia.
Aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.